Herzlich willkommen zum Seepferdchen-Podcast, der Podcast für Reiter, die mehr wollen als nur die Kontrolle. In der heutigen Folge geht es um die Frage: Mein Pferd ist bossy, was tun? Um diese Folge richtig genießen und verstehen zu können, empfehle ich dir, die Folgen 5, 6 und 12 anzuhören. In den Folgen spreche ich über das MAP-Konstrukt, was ich unter Druck verstehe, und smarte Ziele. Natürlich kann man diese Folge auch verstehen, wenn man die anderen Folgen nicht gehört hat. Aber du wirst einiges mit einem anderen Ohr hören, solltest du die Folgen 5, 6 und 12 schon gehört haben. Zuerst würde ich dir gerne erzählen, dass ich persönlich einen Unterschied mache zwischen einem Pferd, welches ich als bossy einstufen würde, und einem Pferd, welches ich als stur kategorisieren würde. Natürlich gibt es bei einem bossigen Pferdecharakter und einem sturen Pferdecharakter Überschneidungen. Ein Pferd, welches bossy wirkt, kann auch aus menschlicher Perspektive gesehen sture Charaktereigenschaften haben. Für mich gibt es allerdings zwischen lediglich stur und bossy einen kleinen Unterschied. Pferde, die ich als bossy einstufen würde, sind Pferde, die in gewissen Situationen keine andere Meinung zulassen, ihr Ding durchziehen und ungefragt in meinen privaten Raum eindringen, die mir also deutlich zu nahe kommen und nur schwer aus meinem persönlichen Bereich, also aus meinem persönlichen Raum, zu vertreiben sind. Als stur würde ich ein Pferd kategorisieren, welches einfach nur nicht zuhört, mir aber auch nicht zu nahe kommt oder mich davonschleift. Wie gesagt, ein bossyartiges Pferd kann sicherlich auch viele sture Charaktereigenschaften haben und viele als stur eingestuften Pferde sind auch bossy. Aber mit einem bossigen Pferd kann es auch schnell zu gefährlichen Situationen kommen. Situationen, wo man sich als Mensch in Gefahr begibt, aber auch Situationen, wo das Pferd sich in Gefahr begibt oder Außenstehende in Gefahr sind. Dazu aber gleich mehr. Ich möchte diese Folge mit einer kleinen Gedankenübung, einem kleinen Experiment für dich beginnen. Bist du bereit? Es wird folgendermaßen ablaufen. Zuerst lese ich dir 8 sehr kurze Aussagetexte vor. Ich werde sie 2-mal vorlesen. Du brauchst keinen Stift und Zettel. Es ist eine reine Gedankenübung. Beim ersten Mal, wenn ich diese 8 Aussagen vorlese, möchte ich, dass du einfach nur zuhörst. Im Anschluss lese ich sie noch ein zweites Mal vor. Beim zweiten Mal, wenn ich diese Gedanken, diese Aussagen vorlese, möchte ich, dass du versuchst, diese Gedanken wirklich zu glauben, so als wären es deine eigenen Gedanken. Ich möchte dich auch bitten, diese Gedanken als positiv zu betrachten, auch wenn du beim ersten Mal, als du sie hörtest, vielleicht nicht der Meinung warst. Stell dir also beim zweiten Mal hören vor, dass dies Aussagen sind, die du selbst mit voller Inbrunst der Überzeugung sagen würdest. Okay, jetzt lese ich die 8 Aussagen vor. Ich bin stark. Ich bin mutig. Ich bin bereit, alles anzunehmen, was auf mich zukommt, wenn es schwierig wird. Ich bin herausragend. Ich habe einen Plan. Ich habe viele Pläne. Ich weiß, wie ich die Dinge haben möchte. Ich habe keine Angst, meine Meinung zu sagen. Okay, nun hast du schon die erste Hälfte des Experiments hinter dir. Jetzt weißt du ja, was kommt, denn ich werde dir diese Aussagen noch einmal vorlesen. Aber dieses Mal möchte ich, dass du versuchst zu fühlen, was diese Aussagen in deinem Körper auslösen. Wie du das Leben sehen würdest, wenn du diese Dinge wirklich glaubst und verinnerlicht hast und du sie voller Inbrunst sagen würdest. Versuch sie einfach irgendwie in deinem Körper zu spüren. Ich verspreche dir, dass dieses Experiment mit der heutigen Folge zusammenhängt. Hier kommen sie wieder, die 8 Aussagen. Ich bin stark. Ich bin mutig. Ich bin bereit, alles anzunehmen, was auf mich zukommt, wenn es schwierig wird. Ich bin herausragend. Ich habe einen Plan. Ich habe viele Pläne. Ich weiß, wie ich die Dinge haben möchte. Ich habe keine Angst, meine Meinung zu sagen. Okay, du hast es geschafft und ich hoffe, du hast diese Aussagen beim zweiten Mal hören irgendwie in dir spüren können. Sogar noch ein bisschen mehr als beim ersten Mal, was an sich eine interessante Sache wäre, das wahrzunehmen, falls du diese 8 Aussagen beim zweiten Mal hören anders gespürt, also anders wahrgenommen hast. Vielleicht hast du sie beim ersten Mal hören irgendwie mit dieser leichten Anspannung gehört, der Befürchtung, nicht zu wissen, was kommen könnte und was du damit machen sollst. Und dann beim zweiten Mal, als du wusstest, was auf dich zukommt, vielleicht hast du dich irgendwie mehr darauf einlassen können. Wenn du für dich mehr damit herumspielen möchtest, so spule einfach zurück und gehe diese kleine Übung noch ein paar Mal durch. Ich würde dich dazu ermutigen, das zu tun, bis du diese 8 Aussagen wirklich fühlen kannst, so als würdest du glauben, was du hörst bzw. denkst. Als nächstes möchte ich ein an mich herangetragenes Problem skizzieren, denn dann werden wir besprechen, wie das alles zusammenhängt. Ich habe eine E-Mail erhalten von einer Reiterin und ich nenne sie jetzt Martina, denn ich nenne natürlich keine richtigen Namen, ohne das vorher zu klären. Sie besitzt eine 14-jährige Warmblutstute namens Rose, welche sie vor einem Jahr gekauft hat. Das Pferd wurde gelegentlich im Gelände geritten und dressurmäßig ausgebildet. Ihre vorherige Besitzerin kam mit ihr nicht mehr so gut zurecht, da sie sich von der Stute herumgeschubst fühlte. Diese Stute wird als Bossy beschrieben, was auch immer das genau für Tina bedeuten mag. Die Stute lässt sich auf dem Reitplatz vorzüglich in all 3 Gangarten versammeln und geht gut am Zügel. Aber während des Ausreitens möchte sie manchmal gerne durchgehen und sie lässt sich dann auch nicht mehr wirklich versammeln oder auf irgendeine andere Weise auf sich einwirken. Sie unterbricht dann einfach die Kommunikation. Sie ist auch etwas rüpelig, wenn man sie zur Weide führt und verweigert sich manchmal beim Hufschmied oder wenn man sie verladen möchte. Unklar ist für die neue Besitzerin auch, was das Pferd für Bodenarbeitskenntnisse hat. Die Frage, welche von der Besitzerin an mich gestellt wurde, war nun: Wo sollte man mit solch einem Pferd anfangen? Zunächst einmal möchte ich mich bei Tina bedanken, dass sie mir ihre Frage zugeschickt hat und ich finde es super, dass sie nach neuen Ideen sucht, also neugierig ist und nach Lösungen sucht. Für mich klingt die Stute Rose so, als könnte ihre neue Besitzerin eine ganze Menge von ihr lernen. Ich werde nun versuchen, Tinas Frage zu beantworten und da mir viele spezifische Informationen zu Tina und Rose fehlen, um diese Frage direkt beantworten zu können, werde ich versuchen, allgemeine Gedanken einzubinden und allgemeine Gedanken zu diesem Thema mit dir zu teilen. Ich werde dann auch immer wieder auf dieses spezielle Pferd zurückkommen, auf dieses spezielle Beispiel. Wenn ich eine so offen gestellte Frage erhalte wie: Wo sollte man mit solch einem Pferd anfangen? Dann merke ich, wie mein Hirn anfängt, in viele verschiedene Richtungen zu denken, und ich merke, dass ich es für mich als hilfreich empfinde, mir Notizen zu machen, weil ich weiß, dass ich Gefahr laufe, mich sonst zu verfransen. Außerdem schießen mir unzählige Fragen durch den Kopf, die ich der Person, die diese Frage hat, gerne stellen würde. Einem ersten Gedanken, dem ich folge, um an diese Frage heranzugehen, ist, dass ich über die Map-Bereiche des Pferdes und des Reiters nachdenke und versuche, die Sache aus der Sicht des Pferdes zu betrachten. Ich möchte also kurz innehalten und einen Blick auf die Psyche des Pferdes werfen, also auf seinen mentalen und emotionalen Bereich. Lass uns mal die Situation aus Roses, also aus der Pferdesicht, betrachten. Ich frage mich, wenn ich Rose bitten würde, mir etwas über sich selbst zu erzählen, ob sie vielleicht Folgendes sagen würde: Ich bin stark. Ich bin mutig. Ich bin bereit, alles anzunehmen, was auf mich zukommt, wenn es schwierig wird. Ich bin herausragend. Ich habe einen Plan. Ich habe viele Pläne. Ich weiß, wie ich die Dinge haben möchte. Ich habe keine Angst, meine Meinung zu sagen. Na, ist das interessant? Denn wenn ich daran denke, wie stark und selbstbewusst ich mich fühlen kann, wenn ich diese Gedanken denke, dann ist das eine spannende und vielleicht auch eine aufbauende Sache. Und wenn ich mir ein Pferd vorstelle, das genau aus dieser Haltung heraus handeln könnte. Achtung! Diese Gedanken sollen nichts verharmlosen, denn wenn ich als Reiterin das Gefühl habe, dass mein Pferd bossy ist, dann hat das ja auch meistens damit zu tun, dass mein Pferd in meinen persönlichen Raum eindringt oder Entscheidungen fällt, die mir Angst machen, und das kann natürlich sehr gefährlich werden. Aber ich finde es interessant, für eine Minute innezuhalten und darüber nachzudenken, dass das Pferd aus einer Haltung heraus handeln könnte, die man in anderen Situationen auch als eine sehr positive betrachten könnte. Rose könnte auf eine Art und Weise handeln, mit der wir nicht einverstanden sind und die wir nicht wollen. aber es könnte von einem Ort kommen, aus einer Intention heraus, die wir an für sich in anderen Situationen gut finden könnten. Denn einige dieser Dinge, dieser Haltungen, können wirklich sehr nützlich sein. Ein selbstbewusstes Pferd zu reiten birgt neben den in Roses Fall offensichtlichen Nachteilen auch gewisse Vorteile. Aber auch darauf werde ich ein wenig später in dieser Folge nochmal zurückkommen. Wenn man eine Frage beantworten möchte wie, wo sollte ich mit solch einem Pferd anfangen, so würde ich in einem ersten Schritt an das große Gesamtbild denken und danach anfangen, es zu zerlegen und zu strukturieren. Lass uns also etwas reinzoomen und nochmal betrachten, wie das Pferd denken könnte, wie das Pferd sich verhalten könnte und wie wir über das Pferd denken und wie wir uns dem Pferd gegenüber verhalten könnten. Ich schaue also, wie schon erwähnt, auf die Map-Bereiche. Hinter Map steckt nichts anderes als die Worte mental, emotional und physisch. Ich schaue mir also die Gedanken des Reiters, den Körper und die Emotionen des Reiters an, sowie die Gedanken, die Emotionen und den Körper des Pferdes. Wenn das deine erste Folge von mir ist und dich das Thema interessiert, so hör dir am besten die Folge 5, Map, der Weg zu mehr Klarheit an. Dort gehe ich genauer und erklärender auf das Thema Map ein. Die Erzählung und die Frage der Reiterin Tina betrifft alle 6 Map-Bereiche. Klappern wir einmal diese Bereiche ab. Eine Art, wie wir das Map-Modell einbinden könnten, wäre, dass wir sagen könnten, dass der Reiter im Kopf vielleicht denkt, also mental, dass dieses Pferd ein dominantes Pferd ist, ein Rüpel. Auch wenn ich das Wort dominant selbst nicht passend empfinde. Aber zum Thema Dominanz habe ich mich ja auch schon in der vorherigen Folge ausgelassen. Also behalt das bitte im Hinterkopf. Ich werde allerdings gleich anfangen, nur noch von einem rüpeligen Pferd zu sprechen, also einem Rüpel und nicht von einem dominanten Pferd. Fülle du bitte gedanklich dann einfach das Wort ein, was deiner Meinung nach besser passt. Also, der Reiter denkt bei solch einem Pferd vielleicht, dass es rüpelhaft ist. Und im Kopf des Pferdes, also mental, könnte das Pferd denken, ich bin stark. Und im Körper des Pferdes zeigt sich das Pferd stark. Und im Körper des Reiters könnten sich folgende Gedankenspiele widerspiegeln. Mein Pferd ist rüpelhaft, ich will aber nicht rüpelhaft sein, aber ich denke, ich muss meinem Pferd antworten. Es ist zu rüpelhaft, aber wie antwortet man einem rüpelhaften Pferd? Mit starkem Druck, vielleicht mit sogar Gewalt? Warte mal kurz, ich selbst will aber gar nicht rüpelhaft sein und oder körperlich stark einwirken. Okay. Kannst du dir vorstellen, wie sich diese Gedanken des Reiters im Körper des Reiters widerspiegeln könnten? Denn das Mentale und Physische, wie auch das Emotionale, bedingen sich untereinander. Was also passieren kann, dass während solche Gedanken vielleicht durch meinen Kopf sausen, was auch immer durch meinen Kopf saust, diese verschiedenen Gedanken, besonders die zweifelhaften, wie zum Beispiel, mein Pferd ist mir zu rüpelhaft, vielleicht muss ich viel rüpelhafter sein, ich will aber kein Tyrann sein. All diese Gedanken bewirken Veränderungen in meinem Körper. Sie werden durch meinen Körper wiedergespiegelt. Und vergiss nicht, Pferde sind wahre Meister im Lesen unserer Körpersprache. Auch unsere Emotionen, die durch solche Gedanken hervorgerufen werden können, spiegeln sich in unserem Körper wider. Was ich eben als mögliche Gedanken des Reiters aufgezählt habe, ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was wir als Mensch in solchen Situationen denken könnten. Lasst uns also nochmal zurückgehen und anschauen, was ein Pferd wie Rose denken könnte. Was könnten die Gedanken des Pferdes sein? Ich bin stark. Was spiegelt sich dann wohl im Körper des Pferdes wider? Klar, Stärke. Spürst du, wie kongruent, also wie deckungsgleich das ist? Das Pferd ist wie, hey Reiterfreund, ich bin hier gerade völlig kongruent. Ich fühle mich stark, ich verhalte mich stark. Und der Reiter ist es dann der, der eigentlich eine Menge Fragen hat. Wenn du eine regelmäßige Podcast-Hörerin bist, wirst du wissen, dass ich sehr oft sage, dein Pferd hat Fragen. Nun, manche Pferde wie Rose setzen Statements. Und dann kannst du in die Situation kommen, dass du derjenige bist, der viele Fragen hat. Wobei, denk noch einmal an die Folge 4. Wie merke ich, dass mein Pferd Fragen hat? Und daran, dass es an dir liegt, wie du das wahrnimmst. Und was es mit dir macht, ob du etwas als Frage oder Antwort bzw. Statement deines Pferdes auffasst. Und wie antworte ich nun einem Rüpel? Ich selbst will vielleicht kein Rüpel sein. Ich will einem Rüpel nicht mit Kraft antworten. Aber was ist es, wenn dieses rüpelige Pferd mir mit Kraft antwortet, mit hohem Druck? Antworte ich ihm dann nicht auch lieber mit mindestens genauso viel Kraft und Druck? Vielleicht sogar lieber mit noch mehr? Aber vielleicht möchte ich nicht mit viel Kraft antworten. Hörst du, wie sich solche Gedanken im Kreis drehen könnten? Das Interessante ist, dass wenn wir anfangen, uns zu verändern, unsere Gedanken zu ändern, wenn wir anfangen, unserem Pferd klar zu antworten, wenn ich also anfange, mich kongruent zu verhalten und zu sagen, liebes Pferd, das ist mein Raum, komm da nicht rein, dann wird das Pferd wahrscheinlich ein bisschen mehr anfangen zu zweifeln, weil sich etwas verändert hat. Und so wird der Verstand des Pferdes sagen, ich bin stark. Warum hat das nicht geklappt? Es stellt also eine Frage und dann wird es eine Art von Unterhaltung geben, die zustande kommt zwischen mir und meinem Pferd. Ich brauche also auf die Frage meines Pferdes eine klare Antwort. Hat diese Klarheit mit viel Druck oder gar Gewalt zu tun? Nein, definitiv nicht. Es geht mal wieder um die Achtsamkeit und die Wahrnehmung und dass wir in ruhigen Situationen, an ruhigen Orten die Dinge ruhig und mit großer Klarheit klären, sodass wir sie nicht erst klären, wenn die Situation energiereich und vielleicht sogar emotional werden oder gar eskalieren kann. Wenn Situationen zwischen Pferden und Menschen eskalieren, so hat der Mensch meist vorher die kleinen Anzeichen, die kleinen Warnungen des Pferdes überhört oder bewusst ignoriert. Wir sollten es also im besten Fall nicht so weit kommen lassen. Aber ich muss gestehen, dass ich das Muster des Eskalierenlassens schon häufig bei Reitern beobachten durfte und auch bei mir selbst. Was nicht immer gleich bedeutet, dass es hochdramatisch oder gar gefährlich wurde, aber die Signale des Pferdes wurden überhört oder ignoriert und es endete dann damit, dass das Pferd anfing wegzurennen, zu schnell zu werden, zu bocken, übertrieben zur Seite auszuweichen, sich stark auf die Hand zu legen bzw. den Zügel oder sowas ähnliches. Wie gesagt, das habe ich auch hin und wieder bei mir selbst wahrgenommen. Und die große Gefahr, die besteht, ist, dass wenn man sich für den Eskalationsweg entscheidet, und das mit dem Pferd, wie sagen einige so schön, ausdiskutiert, dann kann das bei unerfahrenen Reitern sehr schnell sehr gefährlich werden. Denn wir interagieren mit einem Lebewesen, welches im Durchschnitt zwischen 300 und 600 Kilogramm wiegt und uns somit, rein von der Masse her gesehen, weit überlegen ist. Man sollte daher meinem Empfinden nach niemals bewusst oder aktiv diese körperliche Konfrontation, dieses körperliche Kräftemessen suchen. Wie eben schon erwähnt, beeinflussen sich die einzelnen MAP-Bereiche untereinander. Und das ist der Grund, warum das Trainieren von Pferden, die Interaktion mit Pferden, das Unterrichten von Pferden, welche Formulierung auch immer du benutzen möchtest, der ganze Lernprozess immer auch ein Tanz zwischen diesen MAP-Bereichen ist. Manchmal kann man die Dinge sehr einfach herunterbrechen und sehen, dass die Thematik eindeutig in dem einen oder dem anderen Bereich liegt, wie zum Beispiel mein Pferd lahmt. Das sieht dann ganz danach aus, dass es in dem Moment ausschließlich den körperlichen Bereich des Pferdes betrifft. Und dann liegt diese Thematik ganz klar überwiegend in dem einen Bereich. Aber die meiste Zeit über ist es dieser Tanz zwischen all den Bereichen, mental, emotional und physisch, die sich untereinander bedingen. Und es kann sogar entscheidend sein, wie ich selbst an diese einzelnen Bereiche herangehe. Wie ich gewisse Dinge interpretiere, kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wenn ich zum Beispiel versuche, die Psyche des Pferdes zu ergründen, also seinen mentalen und emotionalen Bereich, so versuche ich persönlich in der Regel, ihr einen positiven Anstrich zu geben. Kannst du hören, wie ich das bei Rose gemacht habe? Ich habe ihren Gedanken eine kraftvolle Interpretation gegeben. Als ich über Rose nachdachte, habe ich mir Pferde vorgestellt, die ich gesehen habe, die diese Art von Charakterzug zeigen. Ich habe dabei sogar an eins meiner Pferde gedacht. Denn wenn wir über solche Pferde, die so stark und selbstbewusst sind und ihre möglichen Gedanken nachdenken, so können wir dem einen positiven Dreh geben. Und das verändert dann die Art und Weise, wie sich unser Körper, unser Geist und unsere Emotionalität zeigen, wie wir uns ihnen nähern. Unsere innere Herangehensweise kann sogar das Energieniveau im Raum verändern. Wenn ich die Art ändere, wie ich über das Verhalten des Pferdes nachdenke, so kann das tatsächlich mein körperliches, also mein physisches Verhalten ändern. Und noch einmal, nur weil ich einen gedanklichen, positiven Aspekt einbringe, heißt das nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich bin froh, dass mein Pferd ganz stark ist. Liebes Pferd, fühl dich frei, mich herumzuschubsen oder umzurennen oder mich wegzuschleifen. Nein, du musst nicht in den Anhänger steigen, wenn du das nicht willst. Nein, darauf möchte ich nicht hinaus. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn ich zum Beispiel ein starkes, selbstbewusstes Pferd führe und es ungebeten in meinen persönlichen Bereich kommt, dann ist das der Punkt, an dem ich die Korrektur vornehmen werde. Aber es wird von diesem sehr sauberen und kongruenten Gedankenprozess kommen, den ich haben werde. Also anstatt mich zu hinterfragen und zu zweifeln und mich zu fragen, ob ich gemein oder zu hart oder zu soft oder ein Tyrann bin, werde ich dem Pferd sagen, stopp, das ist mein Raum. Wenn ich dich führe, trage ich die Verantwortung und ich halte den Strick und gegebenenfalls den Stick so, dass dem Pferd sehr klar wird, was genau mein persönlicher Raum ist, in den es nicht ungefragt eindringen darf. Beachte bitte in meiner Wortwahl das Wort ungefragt. Meine Pferde dürfen mir persönlich in gewissen Situationen sehr, sehr nahe kommen. Aber auch dabei bin ich sehr klar. Ich respektiere aber im Gegenzug auch ihren persönlichen Raum, ihre Privatsphäre. Ich wuschel meinem Pferd auch nicht ungefragt im Gesicht herum, insbesondere wenn ich weiß, dass es zu dem Typ Pferd gehört, der solche Berührungen nicht so wahnsinnig gerne hat. Zurück zum Führbeispiel. Manchmal hilft es auch, die Ellenbogen wie ein Diamant seitlich zu halten, um diese räumliche Grenze auch für einen selbst spürbar abzustecken. Ich beanspruche diesen Raum um mich herum, diese Blase. Ich beanspruche das als meinen eigenen privaten Raum. Und wenn du ein Pferd führst und dir das vorstellst und auch räumlich einnimmst, dann ist das der Bereich, um dich herum, der Ort, an dem ein Pferd andere Pferde durch ein Ohrenspiel vertreiben würde oder vielleicht auch treten würde, wenn das Pferd dort ungefragt eindringt. Sie würden vielleicht so etwas sagen wie, das ist mein Raum, komm nicht hier rein. Das könnte zum Beispiel eine sehr saubere, konsequente und kongruente Art sein, sich dem Thema Führen eines rüpeligen Pferdes zu nähern. So könnte man mehr Klarheit für sich und mehr Klarheit fürs Pferd schaffen. Und wenn man diese gedankliche Klarheit hat, diese fühlt und sie sich im eigenen Körper widerspiegelt, so können die Dinge anfangen, sich zu ändern. Diese Klarheit wäre das Gegenteil von all den Selbstzweifeln, Beurteilung, Verurteilung und Fragen, die aufkommen könnten, wenn man sein Pferd führt oder es aufgeregt zum Fressen will oder einen versucht umzurennen. Man denkt in solchen Momenten meist nicht darüber nach und verurteilt das Pferd, weil es einen scheinbar nicht respektiert. Aber man muss nicht warten, bis die eigenen Emotionen so hochkochen, weil man endlich genug hat und sich nicht länger herumschubsen lassen möchte und aus dieser Emotion heraus man dann vielleicht überreagiert und mit starkem Druck oder gar Gewalt antwortet. Hilfreich ist manchmal auch, sich solch eine Situation erst einmal in Gedanken auszumalen. Quasi als Trockenübung. Ich stelle mir vor, dass ich ein Pferd habe, was mich gelegentlich anrempelt oder umrennt oder wegzerrt oder irgendwie anders, entweder in meinen persönlichen Raum eindringt oder mich scheinbar ignoriert. Und das zum Beispiel vor allem, wenn ich es zum Futter führe. Nun versuche ich mir, solch eine Situation ganz bildlich vorzustellen und frage mich dann selbst, was für Gefühle kommen in mir hoch? Habe ich Angst? Bin ich wütend? Bin ich aggressiv? Habe ich das Gefühl, alles falsch zu machen oder das Gefühl, hilflos zu sein? Was genau fühle ich? Das ist wichtig zu wissen, denn wenn du weißt, was deine innere, vielleicht auch unbewusste Haltung ist, so kannst du die ersten Schritte in Richtung einer positiven Veränderung machen. Denn egal, was du dabei Negatives fühlst, wird dir das höchstwahrscheinlich nicht dienlich sein. Du benötigst also auch Strategien raus aus diesen Emotionen, deinen eigenen negativen Emotionen. Vergiss nicht, ich spreche gerade bewusst nur vom Menschen und noch nicht vom Pferd. Dazu komme ich gleich. Vieles kann sich im Kopf des Reiters abspielen und viele Emotionen können in solchen Situationen entstehen und hochkommen. Und genau da hilft es, schon vorher Klarheit zu besitzen oder aber sie zu bekommen, sodass man von einem klareren Standpunkt aus denken und handeln kann. Und wenn du Schwierigkeiten dabei hast, diese Klarheit für dich zu finden, so sprich mit jemandem darüber, dem du vertraust. Hole dir gegebenenfalls professionelle Hilfe, eine Person, die dir mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen zur Seite steht. Schauen wir noch einmal auf die möglichen Gedanken des Pferdes. Ich finde es interessant, darüber nachzudenken, dass es Zeiten gibt, in denen wir wirklich wollen, dass unsere Pferde mutig sind. Vielleicht kommt es den Pferden sogar so vor, als würden sie dafür belohnt werden, wenn sie mutig sind. Was gibt es für eine Situation, in denen wir von unserem Pferd Mut erwarten? Zum Beispiel beim Springen. Nehmen wir mal an, man bringt das Pferd in eine Situation, in der es sich einem Sprung nähert, vielleicht sogar einem etwas höheren Sprung, und man möchte nicht, dass es zurückweicht, sondern mutig darüber springt. Eine andere Situation wäre zum Beispiel auf einem Turnier. Man ist auf einem Turnier und dort sind Lautsprecher auf dem Boden oder Schirme am Rand. Und auch hier möchte man nicht, dass das Pferd scheut, sondern dass es vortritt und mutig und stark ist. Oder auf einem Ausritt. Wenn zum Beispiel ein Trecker oder ein Laster kommt oder man sich von der Gruppe trennen und allein woanders langreiten möchte, so wünscht man sich oder erwartet sogar, dass das Pferd mutig ist und einem vertraut. Sich von einer Gruppe während eines Ausritts zu trennen, kann für einige Pferdecharaktere sehr herausfordernd sein, denn man verlässt den sicheren Schutz der Herde und ist plötzlich nur noch eine Mini-Zweikopfherde. Und irgendjemand aus dieser Zweikopfherde sollte die Hauptverantwortung tragen für die Sicherheit dieser Herde. Und so könnte man dem interessanten Gedanken folgen, dass diese mutige Herangehensweise vielleicht nicht nur für dieses Pferd funktioniert hat und es belohnt wurde, sondern auch für die Menschen, die mit diesem Pferd zu tun hatten. Wenn man also an das Leben von zum Beispiel Rose zurückdenkt, hat sie wahrscheinlich sogar eine Belohnung dafür bekommen, mutig und stark zu sein. Und wahrscheinlich haben die Menschen sie sogar absichtlich dafür belohnt, wenn sie mutig und stark war. Und vielleicht gibt es nun irgendwo da draußen jemand, der zuhört und denkt, ja, vielleicht sogar innerlich schreit, was redet die denn da? Das ist doch Schwachsinn. Pferde können all diese Dinge tun, also mutig und stark sein, ohne ein Rüpel zu sein. Und ja, das stimmt. Allerdings, wenn die erste Reaktion auf die Gedanken, die ich hier äußere, das Gefühl ist, mich anschreien zu müssen, so würde ich demjenigen als erstes bitten, sein Energielevel zu überprüfen. Aber wie gerade gesagt, ja, es stimmt, Pferde können all diese Dinge tun, also mutig und stark sein, ohne das aus einer Rüpelposition herauszutun. Wenn ich mir eindrucksvolle Pferdeathleten anschaue und im Grunde genommen auch die erstaunlichsten menschlichen Athleten, dann agieren sie meistens aus dieser kraftvollen, friedlichen Position heraus, was meiner Meinung nach einer der Gründe ist, warum sie sich so sehr von der Masse abheben. Diese natürliche oder erworbene mentale, emotionale und physische Stärke, das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein über seine eigenen Fähigkeiten. Nun, mit diesem Satz bin ich, zumindest was Pferde angeht, wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich zum Ausdruck bringen möchte. Also, wenn du dich ein bisschen darüber aufgeregt hast, dass ich mutige und starke Pferde in dieser Podcast-Folge so gezeichnet habe, dass man vielleicht denken könnte, dass alle mutigen und starken Pferde immer auch bossy sind, so ist das der Zeitpunkt, darauf explizit hinzuweisen, dass Pferde sehr wohl mutig und stark sein können, ohne bossy oder rüpelhaft zu sein. Aber ich finde es auch sehr spannend, darüber nachzudenken, dass viele Pferde, die rüpelhaft oder bossy erscheinen, häufig auch gleichzeitig sehr mutig und selbstbewusste Pferde sind. Und wenn sie von sehr erfahrenen Trainern ausgebildet werden, die sie darin bestärkt haben, selbstbewusst und mutig zu sein und ihnen eine sehr klare Führung vorgegeben haben, man könnte auch sagen, dass diese Trainer sie sehr gut unter Kontrolle hatten, so kann es durchaus passieren, dass diese Pferde, wenn sie an einen Menschen geraten, der keine klare Leitfigur ist, dass das Pferd dazu tendiert, diese Führung zu übernehmen, denn irgendjemand muss ja den Job machen. Es ist daher in meinen Augen wirklich interessant, sich auch anzuschauen, woher das eigene Pferd kommt und von was für einer Person es ausgebildet wurde oder wie die Vorbesitzer getickt haben. Wurde es zum Beispiel von jemandem ausgebildet, der sehr viel physische oder mentale Kraft besaß oder scharfe Gebisse benutzt und somit jedes Mal den Plan dieses sehr selbstbewussten und starken Pferdes vereiteln konnte? Und ist man selbst vielleicht klein und zierlich? Oder wurde das Pferd von jemandem ausgebildet, der unglaublich erfahren ist, ein hervorragender Kommunikator und der das Pferd sehr gut lesen konnte, es also verstand? Und steht man selbst vielleicht noch am Anfang der Reitkunst und der Kommunikation und versteht sein Pferd vielleicht auch nicht so wirklich? Es gibt unzählige Gedankenspiele und Möglichkeiten. Schalten wir also wieder einen Gang zurück und schauen wir uns für eine Minute diese ganze Sache mit der hohen Energie und der niedrigen Energie an. Wenn du meinen Ausführungen gelauscht hast, ist dir dann aufgefallen, dass ich während meines Sprechens mal mit hoher Energie und mal mit niedriger Energie gesprochen habe? Hast du vielleicht gespürt, dass du anders reagierst, wenn ich mit hoher Energie spreche, so als ob alles schnell geht und es fast schon hektisch klingt? Hast du bemerkt, dass du vielleicht anders reagierst? Man kann es als Zuhörer anders spüren. Und es ist spannend, bei mir selbst darauf zu achten, was ich selbst tun musste bei der Aufnahme, um zu versuchen, diese Energiewechsel beim Sprechen zu vollziehen. Darauf zu achten, wie mein Körper sich dabei veränderte, meine Haltung. Nun, das ist zwar ein recht schwaches Beispiel für das, was ich eigentlich beschreiben möchte, denn wenn ich es live vor dir gemacht hätte, so hättest du den Energiewechsel wahrscheinlich sehr viel deutlicher wahrgenommen. Aber wenn du zurückspulst und die Folge bis hierhin noch einmal anhörst, kannst du am Anfang der Folge meine niedrige Energie beim Sprechen hören, wo ich mich stark und kraftvoll fühle, und die hohe Energie, wo es sich hektisch und ein bisschen unkontrolliert anfühlt. Und dann wieder ruhig und kraftvoll. Und dann wieder etwas energetischer. Und so weiter. Zumindest hoffe ich das. Aber ich habe dieses recht schwache Beispiel nur angebracht, um dir den Gedankengang aufzuzeigen, dass es sehr interessant sein kann, darüber nachzudenken, wie wichtig es sein kann, was man sagt und was man denkt und was das mit dir, mit deiner Energie macht, die du ausstrahlst, und was das wiederum bei deinem Gegenüber auslösen kann. Also auch bei deinem Pferd. Ich glaube daher, dass es wichtig ist, sich all die aufkommenden Fragen, die man hat, zu beantworten. Und einige auch schon zu beantworten, bevor man dem Pferd gegenübertritt. Fragen wie, was ist meine persönliche Grenze? Wie nah darf mir mein Pferd kommen? Was mache ich, wenn mein Pferd mir eine Führungsfrage stellt? Wie reagiere ich darauf? Welche Methoden könnte ich anwenden, um für Klarheit zu sorgen? Es gibt aber Millionen von Fragen, die man haben könnte oder aber, die man sich selbst stellen kann. Und das noch bevor man zum Pferd geht. Denn selbst wenn Tina das rüpelhafte Verhalten von Rose auf dem Weg zur Weide nicht als Frage von Rose interpretieren möchte, sondern als Statement, eine Ansage, wenn Rose also das Pferd Tina anrempelt, weil sie nicht viel über Tina nachdenkt und im Kopf schon auf der Weide beim Futter oder den Artgenossen ist. So ist es wichtig, dass man selbst darüber nachdenkt, wie man sich in der Situation verhalten möchte und sich dann auch so verhalten kann. Klar und die Map-Bereiche kongruent. Ich fühle, denke und verkörpere die Absicht, welcher auch immer das sein mag. Es ist auch immer wichtig, sich vor Augen zu halten, dass solch ein Verhalten vom Pferd nichts mit einem persönlich zu tun hat. Rose hat einfach nur einen klaren Plan im Kopf, wie sie ein bisschen schneller zur Weide kommt. Und Tina ist nicht Teil des Plans. Aber wenn man Roses Gedankenprozess unterbricht, indem Tina zum Beispiel ihre physische Bewegung zurück zur Weide unterbricht, und wenn sie es mit dieser niedrigen Energie tut, die nicht niedrig ist im Sinne von, oh, ich mach gleich mal ein Nickerchen und eigentlich ist mir alles egal, sondern mit dieser niedrigen, kraftvollen, ruhigen, selbstbewussten, kongruenten Energie, wird Rose es anders registrieren, weil Pferde erstaunliche Geschöpfe sind, erstaunlich darin zu lesen, wie wir uns verhalten. Sie können unsere Gedanken lesen. Natürlich nicht in echt, aber sie sind wahre Meister im Lesen unserer Körpersprache und was wir denken, spiegelt sich meist auch in unseren Körpern wider. Ich empfehle dir daher, überprüfe auch immer dein Energieniveau, das du mitbringst. Aber nochmals, ein niedriges Energieniveau bedeutet für mich nicht, dass man sich zum Beispiel körperlich klein macht oder stark zurückzieht, sondern dass man ruhig und sehr klar ist, sowie sich innerlich aufrichtet, sich körperlich groß macht und emotional wie mental stark ist. Und ja, es gibt sicherlich noch andere Dinge, die man ändern möchte. Aber es ist interessant, über all die verschiedenen Bereiche des MAPS nachzudenken, die dabei eine Rolle spielen könnten. Lass uns also noch über einige Dinge nachdenken, die man anders machen könnte. Tina fragte, wo sie mit solch einem Pferd anfangen sollte. Das ist eine recht große, eine offene Frage. Es ist keine spezifische Frage, wie wenn ich fragte, was ich machen kann, wenn mein Pferd mich auf dem Weg zur Futterschüssel wegdrängelt. Es ist immer hilfreich, wenn man ein kleines, spezifisches Problem hat, sich auch das große Ganze anzuschauen und dann wieder rein zu zoomen und auf die kleineren Dinge zu gucken. Und auch andersrum, wenn man ein unspezifisches Problem hat, was mit dem großen Ganzen zu tun hat, dass man reinzoomt und danach wieder raus. Klingt logisch, oder? Es ist halt immer dieser Tanz zwischen dem großen Ganzen und den kleineren Sachen, dem Mikromanagement, sowie zwischen den einzelnen Map-Bereichen. Man zoomt rein und raus, raus und rein. Und die super Nachricht ist, dass wenn du an den kleineren Sachen arbeitest, du auch immer das große Ganze verbessern wirst. Wenn man sich selbst also die Frage stellt, wo sollte ich anfangen, so würde ich tatsächlich einen kleineren Bereich auswählen, auf den ich mich zuerst konzentriere. Tja, aber womit sollte man zuerst anfangen? Wie könnte man die ganzen Baustellen strukturieren, um eine Prio-Liste zu erstellen? Nun, das sieht natürlich für jeden anders aus. Aber ich kann dir meine eigene Prio-Liste verraten. Ich kümmere mich immer zuerst um die Dinge, die unsere Sicherheit betreffen könnten. Also meine, die meines Pferdes oder die von anderen. Wie könnte das an einem konkreten Beispiel aussehen? In dieser Folge geht es ja um das Thema Bossi-Pferde. Daher werde ich jetzt kein gymnastisches Beispiel nehmen, sondern ein Verhaltens-Umgangsbeispiel. Gehen wir mal davon aus, dass mein Pferd zum Futter stürmt. Und gehen wir auch davon aus, dass es wirklich kaum haltbar ist und mich entweder immer mit der Schulter wegdrängelt oder quasi hinter sich herschleift. So schaue ich mir an, was in dem Moment im Map-Bereich meines Pferdes passieren könnte. Ich schaue auf die mentale Seite. Es ist gedanklich, also mental in dieser Situation definitiv nicht bei mir. Sein Fokus scheint auf dem Essen zu liegen. Alleine auf dem Essen. Es interessiert sich scheinbar nicht die Bohne für mich und was ich zu sagen habe. Schauen wir auf die emotionale Seite. Je nach Pferdecharakter ist es entweder aufgeregt im Sinne von hektisch oder vielleicht, was wir sauer nennen würden, weil es zum Futter will und ich das Hindernis zu sein scheine. Oder es wirkt wie, als wäre es auf einer Mission. Es hat quasi einen Tunnelblick und in ihm schreit die Emotion nur Futter. Und wenn ich mir die physische Seite anschaue, so könnte ich vielleicht sehen, dass es all seine körperliche Energie in Richtung des Futters freisetzt. Das sind jetzt natürlich nicht alle nur erdenklichen Möglichkeiten, die in den drei Map-Bereichen zu finden sein können, aber jene, die mir jetzt auf die Schnelle so einfallen. Wichtig ist natürlich, sich als erstes klarzumachen, wo das Pferd in der Ausbildung steht. Welche Kommunikationsmöglichkeiten kennt und versteht es schon. Danach wäre mein erster Schritt zu schauen, ob es etwas gibt, was ich klären sollte, was unsere Sicherheit betreffen könnte. Das hat für mich die höchste Priorität. Wenn mein Pferd mich mit seiner Schulter wegdrängelt oder sogar in mich reinläuft, so kann das durchaus für mich gefährlich werden. Es wäre also zuerst meine höchste Priorität, dass mein Pferd meinen privaten Raum respektiert und nicht ungefragt dort eindringt. Was vor allem unsere physischen Bereiche betrifft. Natürlich, wie ich nicht müde werde zu erwähnen, kann man diese drei Bereiche, das mentale, emotionale und physische, nicht immer klar abtrennen voneinander, da sie sich gegenseitig beeinflussen und bedingen. Aber um diese Folge etwas klarer zu gestalten, werde ich einige unscharfe Grenzen übertrieben scharf zeichnen. Also Fragen, die mein Pferd mir stellt, insbesondere Fragen, die meinen persönlichen Raum, meine Privatsphäre betreffen, würde ich die höchste Priorität geben. Aber ich würde diese Fragen nicht zwangsläufig oder ausschließlich in einer Futtersituation klären, sondern immer dann, wenn ich mein Pferd führe, insbesondere in den niedrig energetischen Situationen. Ich würde sehr, sehr genau und sehr achtsam beim Führen sein und schauen, ob sich zum Beispiel dieses Wegdrängelmuster auch in anderen Situationen zeigt, nur vielleicht sehr leise. Mein nächster Schritt wäre dann wahrscheinlich, dass ich mich damit beschäftige, wie ich den Fokus meines Pferdes umlenke. Generell gesehen und auch speziell weg vom Futter hin zu mir. Nach dem Motto, hier spielt die Musik. Und so würde ich bei einer konkreten Problematik die Map-Bereiche abklappern, sie priorisieren und Methoden sowie Techniken sammeln, die zu mir, meinem Pferd und der Situation passen. Es gibt jede Menge sehr erfahrener und sehr, sehr guter Pferdefachleute. Hol dir Rat von außen, insbesondere wenn die Situation das Potenzial zur Eskalation hat. Ich liebe es, Kleinigkeiten in der Unterhaltung mit meinem Pferd zu ändern. Dinge, die ich häufig mache, die wir also immer wieder zusammen machen. Denn sie haben häufig einen recht großen Einfluss auf das große Ganze. Und betten wir das Gesagte doch einmal in ein Beispiel. Nehmen wir ein Pferd, was zum Füttern in der Box oder einem kleinen Paddock steht und einen immer schon gefühlt umrennt, wenn man mit dem Futter in die Box kommt. Ich nehme dieses Beispiel mit der Box, da das visuell einfacher ist, sich vorzustellen, als wenn ich das Beispiel auf einen Paddock platziere oder einer Weide. Auch wenn ich selber kein Fan von Boxen bin. Aber für dieses Gedankenspiel folge mir bitte einmal hinein in eine Pferdebox. Hier könnte man, auch schon von draußen, ohne die Box zu betreten, sich mit dem Pferd darüber unterhalten, wie es sich in unserer Gegenwart in dieser Situation zu verhalten hat. Man könnte dieses Pferd mit der eigenen Gestik oder einem Stick dazu auffordern, von der Boxentür oder den Gittern, was auch immer, wegzutreten und sich an die hintere Wand der Box zu stellen. Einige Pferde muss man dazu gar nicht berühren. Ganz verkürzt und auch unvollständig formuliert, könnte man es mit negativer Verstärkung, Achtung, negativ heißt im Zusammenhang mit negativer Verstärkung nicht schlecht, also ganz verkürzt und unvollständig formuliert, könnte man es mit negativer Verstärkung dazu bringen, jedes Mal, wenn man sich der Box nähert, sich an die hintere Wand zu stellen und zu warten, bis man eingetreten ist und das Futter, und sei es nur Heu, hingelegt und hingestellt hat und ein Zeichen gegeben hat, dass es nun kommen kann. Oder wie es am Anbindebalken zu stehen hat, während es darauf wartet, dass ich das Futter vorbereite und es hole. Ich möchte also mein Pferd durch Kontinuität und Wiederholung beibringen, wie es sich zum Beispiel in der Box oder am Anbindebalken zu verhalten hat oder wenn ich es zum Futter führe. Warum nehme ich auch plötzlich das Beispiel mit dem Stehen und Warten am Anbindebalken? Nun, wenn ich es mit einem stürmischen, bossigen Pferd beim Führen zum Futter zu tun habe, so kann es sehr hilfreich sein, dass ich auch an seinem Verhalten arbeite, während es auf das Futter wartet. Denn je nach örtlichen Begebenheiten kann sich nämlich die Situation schon durch das Schaufeln des Futters aufladen. Um es gedanklich für diese Folge einfach zu halten, nehmen wir wieder das Boxen-Futter-Beispiel. Wenn man sich das Boxen-Beispiel anschaut, so spielt man mit seinem Pferd dieses Spiel von heiß oder kalt. Wenn ich mein Pferd an die hintere Boxenwand schicke, so sage ich dann innerlich etwas wie wärmer, wärmer. Und wenn es an der gegenüberliegenden Boxenwand ist, gut gemacht. Und mein körperlicher Druck, meine Information, sprich das Verschieben des Pferdekörpers, wird nachlassen und ganz aufhören. Ich nehme den Druck weg. Oder wenn mein Pferd noch nicht wirklich versteht, was ich von ihm möchte, so denke ich etwas wie kälter, kälter und ich behalte den Druck bei, wie auch immer der aussieht, um den Pferdekörper in die von mir gewünschte Position zu bringen. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht ins Thema Druck ausüben und meine persönliche Haltung dazu abschweifen. Daher würde ich dich, falls dich dieses Thema interessiert, bitten, dir die Podcast-Folge Nummer 6 anzuhören. Wenn ich mit meinem Pferd dieses heißer-kälter-Spiel spiele, so könnte mein Pferd denken, Warum will sie, dass ich mich so hinstelle? Aber was soll's? Und schließlich findet mein Pferd die von mir gewünschte Position und Antwort. Ich mache das so lange, bis ich die Boxentür öffnen kann und ich diese Energie, dieses Klopfen oder Wedeln einfach irgendwie in die Richtung meines Pferdes hin pulsieren kann und es zur Seite hinüber zur Wand geht. Und mein Pferd steht einfach da an der Wand und denkt, hier ist die gewünschte Antwort, hier bekomme ich meine Belohnung. Was auch immer die Belohnung ist, die ich und mein Pferd ausgearbeitet haben. Und dieses Spiel spiele ich mit meinem Pferd jedes Mal, wenn es gefüttert wird. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem mein Pferd, wenn es nur hört, dass ich mit dem Futter komme oder es die Futterschaufel hört, es sich von alleine ohne Aufforderung an die hintere Wand der Box stellt. Wichtig ist daran zu denken, wenn man Verhaltensmuster ändern möchte, dass es klare Spielregeln, also klare Muster geben sollte, die mein Pferd bekannt sind und ich kontinuierlich daran arbeite. Soll heißen, nur weil ich selbst unter Zeitdruck bin, die Energie daher eh schon höher ist als sonst und mein Pferd plötzlich nicht das gewünschte Verhalten zeigt, ich trotzdem das Futter hinstelle, weil ich ja schnell los muss. Nimm dir, insbesondere wenn du an Verhaltensmustern arbeitest, viel Zeit. Um bei dem Boxenbeispiel zu bleiben, so nimm dir anfangs so viel Zeit, wie es eben braucht, bis dein Pferd dich versteht. Das kann dann, wenn man weiterhin die Ruhe bewahrt, auch mal bis zu 30 Minuten dauern, die sich wie eine gefühlte Ewigkeit anfühlen können. Bei meinen Pferden ist es beim Anbindebalken ganz klar, wenn sie hören, dass ich irgendwas mit dem Futter hantiere oder aber sie wissen, ah, jetzt ist nach dem Reiten der Sattel ab, aller Schnickschnack ist fertig, jetzt kommt gleich das Futter, stellen sie sich genauso gerade hin, automatisch, ohne dass ich ein Zeichen geben muss, weil sie wissen, dass nur wenn sie so stehen, ich in Ruhe zu ihnen gehe, sie streichle, sie abbinde und mit ihnen zum Futter gehe. Und das Implementieren dieses Musters hat natürlich auch Zeit gekostet. Okay, um hier noch eine kleine Gedankenschleife einzubauen. Wenn ich ein Verhaltensmuster verändern möchte, wie zum Beispiel, dass mein Pferd, wenn ich mit dem Futter komme, eine gewisse Position einnimmt, so denk daran, dass du dir ein smartes Ziel setzt. Hör dir dazu am besten die Folge Nummer 12, Hast du smarte Ziele an? Wenn dein Pferd dich mit der Futterschüssel in der Hand quasi in der Box umrennt oder am Anbindebalken unruhig ist, so sollte dein erstes Ziel, welches du belohnst, nicht sein, dass dein Pferd von alleine an die hintere Wand der Box geht und dort brav stehen bleibt und wartet, bis du das Futter hingestellt und ein Zeichen gegeben hast. Oder aber es still wie ein Zinnsoldat am Anbindebalken steht, in der optimalen Richtung und Haltung. Brich am besten dein großes Endziel in kleinere Ziele herunter und freu dich, wenn du im Laufe des Prozesses einige Zielsetzungen überspringen kannst, weil dein Pferd quasi übers Ziel hinausgeschossen ist und noch viel mehr anbietet, als du anfangs gedanklich eingefordert oder erwartet hast. Vergiss nicht, auch ich als Mensch trage eine große Verantwortung fürs Gelingen dieser Verhaltensänderung meines Pferdes. Denn auch ich sollte auf mein Verhalten und meine Energie achten und anpassen. Und es kann durchaus sein, dass dann auch mal ein Tag dabei ist, an dem ich das Futter vorbereite und ich höre, wie mein Pferd unruhig in seiner Box herumeilt. In dem Moment stelle ich das Futter, was ich gerade zubereitet habe, ab, gehe ruhig zur Box und bitte mein Pferd, nett zurückzutreten. Und vielleicht, weil mein Pferd mega Kohldampf hat, benimmt es sich so, als würde es sagen, was glaubst du, wer du bist? Das ist Fütterungszeit. Ich habe die Kontrolle über die Fütterungszeit. Ich habe Hunger und ich habe einen Plan. Und du hältst dich nicht an meinen Plan. Und in dem Moment könnte ich so etwas denken wie, ach hey, du Dummerchen, du irrst dich. Ich habe den Plan. Lass es mich dir zeigen, wie du jetzt zu deinem Futter kommst. Und ich werde es bitten, nach hinten zu gehen. Und ich werde mich umdrehen, um die Tür zu schließen. Und mein Pferd wird vielleicht wieder nach vorne gehen. Vielleicht legt es sogar ein wenig die Ohren an, während es das tut. Und ich kann sowas denken wie Zuckerstück. Ich wusste gar nicht, dass du dieses Spiel die nächste Stunde lang spielen willst. Das kann lustig werden. Und ich werde wieder die Boxentür öffnen und es ruhig nach hinten bewegen. Mein Pferd wird sich dann wahrscheinlich nach hinten bewegen, vielleicht mit ein paar Fragen, vielleicht auch mit ein paar Aussagen. Und ich werde für meine Sicherheit sorgen. Ich werde mein Pferd nach hinten schicken. Ich werde das tun, weil ich genau wusste, dass dieser Tag kommen würde. Diese Rückkehr zu alten Verhaltensmustern. Und ich werde mir nun die Zeit nehmen, die es nun mal braucht, um klar und ruhig zu bleiben und meinen Plan umzusetzen. Und vielleicht werde ich dadurch mein Pferd beeindrucken, weil ich einen Plan habe und diesen ruhig und klar durchführe. Ich lasse mich von meinem Pferd nicht aus der Ruhe bringen. Ich bin vorbereitet und ich weiß, wie ich meine Sicherheit gewährleisten kann. Und ich weiß, dass mein Pferd die Antwort weiß, weil ich das nicht zum ersten Mal mit ihm gemacht habe und auch nicht nur 5 Minuten lang. Ich habe das schon tagelang mit meinem Pferd gemacht. So lange, dass es schon fast automatisch war. Ich kam mit Futter, habe meinem Pferd ein Zeichen gegeben, ohne dass ich die Box betreten musste, und es kannte die Antwort, die ich sehen wollte. Und auch heute werde ich meinem Plan treu bleiben. Und wenn ich eine lange, lange Zeit es immer wieder versucht habe und ich das Gefühl habe, dass ich nicht genug Fortschritte mache, werde ich einen guten Moment zum Nachgeben finden, meinem Pferd die Möglichkeit geben, trotzdem erfolgreich zu sein, und ich werde für diesen Tag weggehen oder ich gehe weg und lege eine Verschnaufspause ein und komme dann wieder. Und vielleicht bin ich an diesem Tag nicht zufrieden mit meinem Pferd und mir. Aber ich stelle mir selbst die Frage, wie lang hat mein Pferd das von mir unerwünschte Verhalten vorher in seinem Leben schon gezeigt? Wie lange arbeite ich jetzt an der Verbesserung dieses Verhaltens? Wenn mal ein Tag dazwischen ist, der sich irgendwie unsauber anfühlt, so ist das nicht das Ende der Welt. Es ist nicht so, dass wenn ich dieses eine Mal versage, alles dem Bach runtergeht und nichts davon irgendwas wert ist. Nein, mein Pferd hat sogenannte Fehler wie diese geübt. Es ist also kein Weltuntergang, wenn diese Fehler, sagen wir mal, noch 2 Wochen lang passieren. Denn rückblickend weiß ich ja, dass sie schon seit 2 Jahren oder länger passieren. So ist das eben. Es gibt nicht immer ein perfektes Ende. Es ist auch nicht immer ein perfekter Anfang. Aber dann, ganz plötzlich, verändern sich die Dinge. Denn ich bin neugierig und ich habe mehr Informationen gesammelt und ich habe einen besseren Plan. Mein Pferd hat mehr Informationen und klarere Spielregeln. Ich empfehle dir, nicht zu denken, dass Tag 2 immer besser ist als Tag 1. Also der nächste Tag immer besser sein wird als der vorherige. Mal ist es so und manchmal eben auch nicht. Dein Pferd wird über das Gelernte nachdenken. Es beginnt alles mit diesem Gespräch, dieser Unterhaltung zwischen dir und deinem Pferd. Denn man bewegt viel mehr, als man denkt, wenn man zum Beispiel dieses Verhalten in der Box während der Fütterung angeht. Und dann wird es vielleicht eine ganze Weile dauern, bis du deinen Verstand und den Verstand deines Pferdes konsequent so verändert hast, sodass dein Pferd, das du trainiert hast, diese gewünschte Reaktion in der Box zeigt und es auch plötzlich eine andere Reaktion zeigt, wenn du es zum Beispiel führst. Und dann eine andere Reaktion zeigt, wenn du es verletzt. Und eine andere Reaktion zeigt, wenn es beim Hufschmied ist. Es braucht nun einmal seine Zeit, bis es all diese verschiedenen Reaktionen bei all diesen verschiedenen Dingen zeigt. Was nicht bedeutet, dass wenn man das Futterproblem gelöst hat, automatisch ein Verladeproblem gelöst hat. Das bedeutet es nicht. Aber auch diese Verhaltensweisen untereinander, diese Kommunikationsänderungen, können Dinge verändern. Positiv, wie auch negativ. Ich möchte dir noch eine weitere Idee geben und hoffe, dass du noch eine hören magst. Und zwar, dass es energiearme Orte geben kann, an denen wir unsere Pferde trainieren, und es energiereiche Orte geben kann, an denen wir unsere Pferde trainieren. Und im Idealfall trainiere ich mein Pferd in energiearmen Situationen und Orten, sodass ich Gewohnheiten kreieren, entwickeln und installieren kann, die mir in energiereichen Situationen dienlich sein können. Allerdings befreit mich diese Herangehensweise nicht davon, auch mal in energiereichen Situationen üben zu müssen. Schauen wir uns diese Idee nochmal am Beispiel von Rose an. Ihre Besitzerin hat ja geschrieben, dass sie in der Bahn sehr gut läuft. Was sie scheinbar damit meint, ist, dass Rose in der Bahn sehr gut zuhört und ohne große Fragen zu stellen umsetzt, was Tina möchte. Aber Tina ist auch bewusst, dass wenn sie Rose draußen reitet, Roses Energielevel sehr hoch geht und sie aufdreht. Ich sagte ja, dass man gerne schwierige Verhaltensmuster in einer energiearmen Umgebung üben möchte. Aber wenn nun diese energiearme Umgebung keine unerwünschte Reaktion hervorruft, wie zum Beispiel das Aufdrehen, was Rose beim Ausreiten zeigt, wie könnte man das trotzdem üben, ohne sich auf einen Ausritt zu begeben? Nun, man könnte versuchen, eine gedankliche Brücke zu bauen. Wenn man mit Rose auf dem Reitplatz ist, wie könnte man den öden, normalen Reitplatz ein bisschen spannender machen? Was passiert zum Beispiel, wenn ein anderes Pferd oder mehrere Pferde in der Bahn galoppieren? Bringt das Rose aus der Fassung? Triggert das etwas in ihr? Wenn du nun zurückdenkst an die Erfahrung mit den Füttern in der Box und der Energie des Pferdes und du gelernt hast, dein Pferd in seinen unterschiedlichen Phasen wahrzunehmen, wann genau sich seine Energie verändert hat, von angespannt, nervös hin zu entspannt oder umgekehrt, und du dann gedanklich den Weg abläufst, wann genau beim Ausritt der Moment ist, wo sie aufdreht. Schon beim Satteln? Beim ersten Schritt? Nach dem ersten Trab? Nach dem ersten Galopp? Bei einem Ausritt zusammen mit einem Pferd? Oder in einer Gruppe von 6 Pferden? Wann genau? Was könnte der Auslöser sein? Ein gewisser Ort? Eine gewisse Zeit? Ab wann hast du das Gefühl, die Verbindung zu deinem Pferd verloren zu haben? Mental wie auch physisch. Wann hat es aufgehört, dir zuzuhören? Wann hat es angefangen, sich mental und oder körperlich von dir zu trennen? Und wenn du darüber nachdenkst, kannst du anfangen, mehr Wissen zu sammeln. Vielleicht solltest du einen Schritt zurückgehen und erst einmal nur einen Ausritt im Schritt absolvieren. Oder nur zu zweit. Oder zusammen mit einem sehr gelassenen Pferd und nur du gibst die Geschwindigkeit vor, nicht der andere Reiter. Geh auf Forschungsreise. Und durch das Futtertraining hast du vorher schon gut üben können, dein Pferd besser lesen zu lernen. Werden wir mit unseren Annahmen und Vermutungen, was unsere Pferde denken könnten, immer recht haben? Ganz sicher nicht. Denn natürlich sind diese Annahmen meist auch sehr stark durch unsere eigenen Empfindungen eingefärbt und sowieso nicht überprüfbar. Keiner kann hundertprozentig wissen, was ein Pferd denkt. Und deshalb noch ein letztes Mal. Sei dir auch deiner selbst sehr bewusst. Was denkst du? Was fühlst du? Und wie äußert sich das in deinem Körper? Und so ist es wirklich faszinierend, wenn man anfängt wahrzunehmen, wie sich das große Ganze in diesen kleinen täglichen Dingen verbindet und wie man selbst sich bei diesen kleinen täglichen Dingen verhält. Zum Beispiel selbstbewusst mit dieser kraftvollen Energie oder verunsichert oder hektisch und hochenergetisch oder ängstlich oder aufgeregt oder. Das wahrzunehmen und dann zu wissen, was zu tun ist. Und zu erkennen, wenn sich die Energie ändert und man neue Pläne machen sollte. Und vielleicht auch zu verstehen, dass es sich lohnt, seine Aufmerksamkeit auf die Details zu richten. Auch darauf wahrzunehmen, wie ich selbst auftrete, wie mein Pferd auftritt und wie andere Pferde auftreten. Was unser Pferd triggert, was es nicht triggert, wo das eigene Pferd sich hervorragend verhält, zumindest in unseren Augen, und wo nicht. Das gilt natürlich nicht nur für bossige Pferde. Wenn dich die Themen Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit interessieren, so empfehle ich dir meine noch kommende Podcast-Folge Achtsamkeit für Tiefgänger. Da steige ich ziemlich tief in das Thema ein. Ich liebe das Pferdetraining. Ich liebe es, von Pferden trainiert zu werden. Denn das ist auch das, was ich fühle, was passiert. Okay, puh. Diese Aussage, wenn man es so ausdrückt, kann allerdings ein Geschmäckle haben. Wenn ich sage, die Pferde trainieren mich, wenn ich solch einen Satz sage, dann könnte sich in einem vielleicht auch Widerstand regen. Aber wenn ich sagen würde, dass ich im Training mit Pferden auch immer etwas von den Pferden lerne, dann hört sich das gleich schon ganz anders an. Das klingt irgendwie super, denn wir möchten ja lernen. Aber wenn ich es anders ausdrücke, indem ich sage, ich werde von Pferden trainiert, dann könnte das in einem die Reaktion hervorrufen, dass man denkt, boah, ey, das geht gar nicht. Nun, zugegeben, der Satz, ich liebe es, von Pferden trainiert zu werden, könnte bedeuten, dass das Pferd mir systematisch etwas beigebracht hat, wie ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten soll, was auch bedeuten könnte, dass das Pferd die Entscheidung trifft. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie allein die Art und Weise, wie wir etwas formulieren und darüber nachdenken, unterschiedliche Reaktionen in einem selbst oder in anderen hervorrufen kann. Aber wie schon gesagt, auf dieses, wie ich finde, spannende Thema gehe ich näher in Folge 31 ein. Viele bossige Pferde gehören auch zur selbstbewussten und selbstbestimmten Sorte. Und wenn mein Pferd sehr selbstbewusst ist und ich vielleicht das Gefühl habe, dass es mich eigentlich nur braucht, um ihm Futter zu geben, so zeigt das mir, dass ich besonders viel Abwechslung in unser Miteinander einbringen kann. Meine Kreativität ist hier sehr gefragt. Erinnere dich an das Kapitel 8, Kontinuität und Abwechslung aus meinem Buch Die Geheimzutaten exzellenter Reiter. Dort schreibe ich, Kontinuität gut genutzt schafft Vertrauen. Kontinuität schlecht genutzt führt zu Annahme und Langeweile. Abwechslung gut genutzt führt zu geistigem und körperlichem Engagement. Abwechslung schlecht genutzt kann zu Verwirrung und Angstzuständen führen. Wenn du also ein selbstbewusstes Pferd hast, hast du die wunderbare Möglichkeit, sehr viel Abwechslung in euer Training und in eure Interaktion zu bringen. Das kann sich herausfordernd anfühlen oder aber jede Menge Spaß machen. So, vielen lieben Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben und sich auf meine experimentelle Eröffnung eingelassen haben. In der nächsten Folge, diese drei Regler solltest du kennen, geht's weiter mit den bossigen Pferden, aber vor allem um die drei Regler, die jeder Reiter kennen sollte. Denn diese sind auch bei allen anderen Reiter-Pferdepaaren enorm wichtig. Denk daran, bleibe selbst, leichtherzig, klar und entspannt, streichle dein Pferd von mir und lächle.